So, wir gehen jetzt ins Ausland, konkret ins spanische Baskenland. Und ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Tomás Elgordiada Kunze. Hallo Tomás, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Kempferg ist am 1. Mai.
Ja, dir auch. Danke. Wir wollen heute, ist ja der Kampftag der Arbeiterbewegung, der Arbeiterklasse. Wir wollen heute reden auch über baskische Gewerkschaften.
Ja.
Und könntest du ein bisschen beschreiben, wie die Gewerkschaften im Baskenland organisiert sind oder sich unterscheiden von deutschen Gewerkschaften?
Ja, prinzipiell wie in fast ganz Südeuropa sind auch im Baskenland die Gewerkschaften nach politischer Ausrichtung organisiert. Das heißt, auch wie im spanischen Staat haben wir die sozialdemokratische Gewerkschaft, UGT, die ehemals kommunistische Gewerkschaft. Und im Baskenland haben wir eine reformistische baskische Gewerkschaft und die linke baskische Gewerkschaft LAB, also die reformistische ELA. Und zusätzlich noch die spanischen Gewerkschaften.
Also Einheitsgewerkschaften gibt es da nicht?
Nein, auf keinen Fall. Und dann diese Gewerkschaft ist dann natürlich spartenweise organisiert.
Und du hattest mir im Vorgespräch erklärt, dass die baskische Gewerkschaft LAB im Augenblick eine neue Strategie entwickelt, um auch aus den Betrieben rauszukommen. Könntest du das ein bisschen erläutern?
Ja, vor 2 Jahren war unser 9. Kongress, da sitzt und man diskutiert schon, und eines der Schwerpunkte war jetzt die Gewerkschaftsarbeit im 21. Jahrhundert. Und es ist klar, mit der ganzen Prekarität und Privatisierungen, Vorstoß des Neoliberalismus, muss man die Gewerkschaftsarbeit umgestalten. Und dann eines der Beschlüsse, die der linke Flügel jetzt schon seit 8 Jahren verfolgt, ist eben hinaus aus den Betrieben, raus aus den Betrieben und wieder auf die Straße, nicht nur für rein betriebliche Angelegenheiten, sondern einfach allgemein müssen die Gewerkschaften in den sozialen Kämpfen teilnehmen, auf lokaler Ebene oder überregional. Das heißt Ökologie, Nahrungssouveränität, selbstverständlich Feminismus, Migrantinnenarbeit und so weiter.
Aber in den Betrieben sind sie nach wie vor aktiv trotzdem?
Ganz klar, das ist natürlich immer noch die Hauptstruktur, aber sind jetzt tatsächlich jetzt in LAB konkret mehrere Personen dann befreit worden, um sich um diese Arbeit zu kümmern und zu koordinieren. Es sind halt erstmal Nachrichten an sämtliche Gewerkschaftsmitglieder rausgegangen, wer überhaupt Interesse daran hat, um sich auf lokaler Ebene zu melden, in welchen Bereichen sie sozial aktiv sind oder sein wollen und die zu beginnen zu organisieren.
Und das ist jetzt der Plan, der gefasst worden ist. Funktioniert er denn auch?
Das ist jetzt ganz neu. Das ist die Umsetzung, die hat jetzt vor 2 Wochen begonnen.
Also wir wissen noch gar nicht. Ach so, kann man noch nicht wissen.
Also ganz, ganz neu, ja.
Könntest du denn ein bisschen, um das hier so deutschen Hörern und Hörerinnen deutlich zu machen, was für soziale Bewegungen im Baskenland existieren und wie stark die sind?
Gut, abgesehen jetzt von der feministischen Bewegung, die sehr stark ist, gibt es gerade ziemlichen Fokus oder auch Aktivität zum Beispiel unter den Arbeiterinnen im Pflegesektor. Das heißt Altenhilfe insbesondere, die meistens über Privatfirmen organisiert werden und wo hauptsächlich Frauen aus Lateinamerika arbeiten zu prekären Bedingungen. Das heißt, wir haben ganz kurzfristige Verträge, die meistens nicht einmal ein ganzes Jahr dauern, sondern auch 6 Monate und natürlich unter sehr schlechten Lohnbedingungen. Die arbeiten mal in der Regel für 6 Euro die Stunde. Mhm. Und deshalb, die werden dann zum Teil auch von den Gemeinden eingestellt über kleineren Firmen, also nicht direkt von den Gemeinden, sondern über ausgelagerten Firmen. Und das heißt, läuft jetzt ziemlich viel. Die Arbeiterinnen selbst haben natürlich nicht die Möglichkeit, sich zu wehren, weil sie eben eingestellt sind. Aber dann greifen halt die Gewerkschaften ein und allgemein auch auf Bevölkerungsebene wird halt dann Solidarität bekundet. Gibt dann Kundgebungen, Demos und so weiter von Gemeinden zum Teil Und es wird halt verlangt, dass das Ganze in öffentliche Hand von der öffentlichen Hand übernommen wird, zum Beispiel.
Das heißt, die Krankenhäuser im Baskenland oder in Spanien, die sind auch privatisiert, genau wie in Deutschland.
Nö. Ich glaube, der private Sektor liegt bei 15% maximal.
Und die Krankenhäuser, wer betreibt die Krankenhäuser? Die Kommunen oder wer?
Nee, da gibt es ja im Baskenland gibt es eine öffentliche Organisation, Osakidetza, die sich von der baskischen Regierung, die sich um die ganze Gesundheitsversorgung kümmert. Mhm. Ich spreche jetzt da konkret um die Pflege, nicht im Gesundheitssektor, sondern wirklich dann in der Altenpflege hauptsächlich. Mhm.
Und da ist es dann aber auch so, dass also praktisch so Niedriglohngruppen gibt in dem Bereich, die unterschiedlich bezahlt werden oder anders bezahlt werden als für die gleiche Arbeit Festeingestellte.
Nicht so sehr. Im Gesundheitssektor, das ist eine öffentliche, nennt man das,
öffentliche Betriebe oder so.
Mhm. Betriebe sind, aber eben dann zentral von der Regierung gesteuert. Mhm. Die Leute, die dort arbeiten, sind schon dann fest eingestellt. Das Problem dort ist, dass keine Menschen eingestellt werden. Es gehen sozusagen 20% der Stellen sind unbesetzt. Das Problem dort im Gesundheitssektor ist, dass einige Unterbereiche, wie zum Beispiel die ganze Reinigung, die wird halt privaten Betrieben überlassen und dort sind halt die Bedingungen miserabel und da wird eben auch verlangt, dass eben zum Beispiel die Reinigung der Spitäler eben auch zurück in die öffentliche Hand kommt. Mhm. Die Bedingungen.
Ja, wir hatten gerade ein Gespräch mit einer Krankenschwester, die hat ähnliche Situationen geschildert hier in deutschen Krankenhäusern. Dass das technische Personal auch ausgegliedert ist und schlechter bezahlt wird. Mhm. Ja. Und diese, was du gesagt hast, das Personal zum Beispiel, was aus lateinamerikanischen Ländern vor allen Dingen kommt, die arbeiten dann eher im Altenpflegebereich oder wo?
Im Altenpflegebereich oder eben dann im Reinigungsbereich und in den schlecht bezahlten und unsicheren.
Und traditionell tun sich ja Gewerkschaften besonders schwer, die mit den Arbeitsmigranten Kontakt aufzunehmen. Ist das im Baskenland nicht so? Ich meine, was natürlich leichter ist, ist die Sprache. Die ist ja dann schon gleich, das ist ja schon mal ein wichtiger Hinderungsgrund, ist ja weniger. Aber wie sieht das aus mit den Kontakten zu den eingewanderten Arbeitern oder Wanderarbeiterinnen und Arbeitern?
Nicht gut, weil anscheinend gibt es in Lateinamerika ist die Tradition, an Gewerkschaften teilzunehmen, nicht so oder mitzumachen, nicht so groß. Das heißt, die Leute sind überhaupt ziemlich skeptisch der Gewerkschaftsarbeit gegenüber. Zweitens sind viele der Migrantinnen aus Lateinamerika konservativ eingestellt. Das ist auch ein Problem. Und es ist natürlich dann die eigene soziale oder arbeitsrechtliche Situation prekär, die trauen sich dann natürlich auch nicht, irgendwie aktiv zu werden. Man versucht es, gerade auf kommunaler Ebene sind natürlich die Kontakte viel einfacher, aber es ist schwer. Es ist schwer. Mhm.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die sozialen Bewegungen. Wir haben jetzt die Bewegung innerhalb des Gesundheitssektors gesagt. Welche gibt es noch im Baskenland? Im Baskenland ist ja die Bevölkerung, wenn man es jetzt auch wieder mit anderen Ländern vergleicht, zum Beispiel Deutschland, relativ viel aktiver als hier zum Beispiel. Ne? Äußert sich das auch in anderen Bewegungen noch?
Ja, also allgemein. Im Gesundheitssektor gibt es natürlich besonders seit der Pandemie verstärkte Bewegungen, immer wieder Tagesstreiks. Mhm. Im Bildungssektor, der ist ja auch öffentlich ist, zum größten Teil bei uns, gab es jetzt immer wieder auch wieder Streiks, die Bedingungen sind eigentlich nicht schlecht, aber es werden einfach keine Lehrerinnen eingestellt. Das ist gerade das Problem, es werden einfach keine Menschen im öffentlichen Sektor eingestellt. Und gerade letzten Montag hatten wir im gesamten öffentlichen Sektor einen Streik, Tagesstreik, der sehr gut befolgt worden ist. An sozialen Bewegungen haben wir sonst natürlich jetzt die Migrantenlinienarbeit. Gerade hier, ich wohne ja in Hondarribia, das ist direkt an der Grenze zum französischen Baskenland. Die Grenze ist gesperrt. Die Franzosen haben die Grenze gesperrt, es kommen keine Migrantinnen mehr rüber, die nach Nordeuropa wollen, und sind schon zwei gestorben, indem sie versucht haben, entweder den Fluss zu überqueren oder einfach keinen Ausweg mehr sein. Und da gibt es natürlich auch Bewegungen, soziale Bewegungen, die sich engagieren für die Menschen. Ansonsten, ja, Nahrung zu Souveränität ist ein Thema. Ökologisch läuft gerade nicht allgemein nicht so viel, sondern punktuell in einigen Orten im Baskenland gegen Verbrennungsanlagen und sowas.
Und in diesen
in
diesen Bereichen versucht LAB jetzt also Fuß zu fassen.
Genau. Ja. Gut, nee, Fuß zu fassen, man kann davon ausgehen, dass die Leute von LAB schon drinnen sind, nur sind sie nicht als Gewerkschaftsmitglieder organisiert. Mhm. Das ist das Problem, was wir jetzt gerade in Baskenland haben. Es gibt unglaublich viele Initiativen. In Donosti gibt es jetzt seit circa einem Jahr auch eine Mietergewerkschaft, die sehr, sehr aktiv ist, weil gerade die Heuschreckenfonds stark einsteigen ins Baskenland, weil sie von der baskischen Regierung gefördert werden. Sie müssen die ganzen Investmentfonds, die müssen zurzeit nur die Hälfte der Steuern zahlen. Damit versuchen sie, Kapital anzulocken. Und da geschehen tatsächlich überall lokal sehr viele Kämpfe. Es fehlt aber an Koordination. Und das will ein bisschen die Gewerkschaft übernehmen, denke ich.
Also die sozialen Bewegungen und die gewerkschaftlichen Kämpfe auch miteinander verknüpfen und aufeinander beziehen.
Genau. Ohne natürlich dann irgendwie Anspruch auf Richtungsvorgaben sowas zu stellen. Also das, daran wir uns wehren, dass da von oben irgendwelche Vorgaben gemacht werden.
Also eher die Kommunikation zu fördern auch und die Diskussion und Auseinandersetzung.
Und das Gewerkschaftsmitglieder, einfach die Mitglieder, Gewerkschaftsmitglieder ein bisschen aufwecken und dazu zu bringen, dass sie einfach aktiver werden, auch auf lokaler Ebene.
Und wie schätzt du die Erfolgsaussichten für dieses Konzept ein?
Gut, weil wir sehen einfach, dass viele Leute sehr, sehr kritisch sind zurzeit. Es fehlen aber Strukturen, um den Leuten militant irgendwie eine Aktivität ausüben zu können. Es gibt, wie gesagt, lokale Initiativen, aber wir schaffen es irgendwie noch nicht ganz, die Leute dazu zu bringen, auf die Straße zu gehen. Und wir hoffen, wenn die Gewerkschaft dann ein bisschen das von unterstützt, ein bisschen koordiniert, dass dann mehr Leute sich dann irgendwie anziehen lassen von den Bewegungen.
Wie sieht
denn auch, müssen wir sehen, das kann man auch nicht sagen.
Ich will auch noch mal auf die Pandemie zu sprechen kommen. Also ich meine, durch diese ganzen Kontaktbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen und was es alles gibt und gab, wird ja im Grunde genommen die Bewegungsfreiheit von sozialen Bewegungen oder wahrscheinlich auch von Gewerkschaftsarbeit eher eingeschränkt. Wie sieht das denn im Baskenland aus?
Das haben wir am Anfang versucht und sehr schnell gab es dann Richtersprüche, die sagten, die Grundsätze, Grundrechte, gerade was Gewerkschaftsarbeit geht und so weiter, dürfen nicht eingeschränkt werden. Das heißt, gerade im politischen, sozialen Bereich darf man, wenn es jetzt Demos gibt, wenn es Versitzungen, dürfen wir rumreisen. Man muss halt immer ein Papier, ein Genehmigungspapier oder ein, wie man das nennt, ein Papierschein von der Gewerkschaft, von der politischen Organisation bei sich tragen. Und dann geht es.
Und mit den Schutzmaßnahmen, mit Masken tragen und so.
Das ist zu 100% überall einzuhalten. Schutzmasken, also Gesichtsmasken und den Abstand von 1,5 Metern. Der wird auch überall tragisch eingehalten, das ist klar.
Das heißt also, es ist jetzt eine Entwicklung, wo also praktisch Demonstrationen und andere Aktionen wieder eher normal werden?
Nicht ganz normal. Zum Beispiel gerade die große baskische reformistische Gewerkschaft, ELA, die hatte heute Demos in den 4 baskischen Großstädten angesagt und die sind verboten worden.
Die sind verboten worden?
Das Schlimmste, verboten worden, weil die Polizei gesagt, baskische Polizei hat gesagt, sie befürchten halt zu große Menschenansammlungen. Und der Witz ist natürlich, ist die Gewerkschaft sofort vor Gericht gezogen. Und das Schlimmste ist, die Richterin hat das sogar bestätigt, also ein Verbot bestätigt.
Also das heißt, Das heißt, es werden also doch noch Demonstrationen verboten.
Das haben wir versucht, genau. Ja. Und dann gibt es halt Richter, die es dann kippen, und es gibt dann Richter oder Richterinnen, die es dann doch noch akzeptieren. Und jetzt wegen dem 1. Mai angeblich natürlich hat man mehr Menschen zu erwarten. Und dann haben die es ich weiß nicht, was das für ein Nachspiel haben wird. Ich denke, die Gewerkschaft wird weiter kämpfen, das Verbot zu kippen. Bei uns bei LAB, wir haben es halt von Anfang an anders gemacht. Die Demos sind auf Kreisebene angekündigt worden und da hat es gar kein Problem gegeben. Mhm. Aber es ist das Ganze mit der Pandemie ist ultra gefährlich, weil ja, niemand hat eine Exit-Strategie und ganz viele von diesen Maßnahmen werden bleiben, die Unsicherheit wird bleiben und da muss sich die Linke allgemein und die Gewerkschaften besonders Gedanken machen, wie man damit umgeht.
Ja, wahrscheinlich wird ja auch die Pandemie erstmal bleiben. Das Virus ist in der Welt und wird nicht weggehen.
Genau. Ja? Und da muss man denken, ja, wollen wir mit solchen Verboten weiterhin leben? Wie lange Zeit? Man muss irgendwas finden. Wir sind eben ganz klar, also Gewerkschaften und politische Organisationen haben Möglichkeit, rumzureisen im Baskenland für Sitzungen und so weiter. Maximal natürlich auch 10 Personen oder sowas. Mhm. Aber das Problem ist, dass ganz viele soziale Bewegungen, die eben jetzt nicht offiziell sind, nicht eingetragen sind, die können das nicht machen. Die reisen nämlich privat. Mhm. Und diese ganzen kleineren sozialen Bewegungen, die werden halt ja, total gestoppt, ganz einfach. Und, es ist problematisch. Und wir merken es auch gerade Jugendorganisationen, und was, die können gar nicht mehr überregional zusammenkommen, keine großen Veranstaltungen betreiben, keine großen Sitzungen, Kongresse. Mhm. Und das wird zu wenig, auch hier noch zu wenig diskutiert, wie das weitergehen wird und sollte. Ja.
Wie sieht denn überhaupt die Situation, also im Baskenland oder im spanischen Staat aus, bezüglich Repression? Gibt es da weitere Versuche, außer jetzt Demonstrationsverboten?
Ja, wir sehen ganz klar eine Kampagne allgemein von sämtlichen Polizeien. Wir haben hier undenkbar viele verschiedene Polizeikorps im Baskenland, die Jugend zu kriminalisieren. Das fängt an irgendwann Mitte 2020 nach dem harten Lockdown, dass begonnen wird, der Jugend die Schuld für jede neue Corona-Welle in die Schuhe zu schieben. Was Quatsch ist natürlich. Aber man weiß, dass wenn jemand anfängt zu protestieren, dann wird es wahrscheinlich die Jugendlichen sein. Es besteht gerade im Baskenland im Jugendsektor auch eine Politisierung, findet gerade statt, eine Neuordnung der ganzen Kräfte. Es gibt neue Organisationen von linken Jugendlichen, die sich gerade formieren. Sehr interessante Bewegungen. Und das versucht natürlich die Polizei dadurch zu unterbinden, indem sie den Fokus auf die Repression setzt. Es gab Fälle nicht nur in Donosti, also in San Sebastian, gab es jetzt kurz nach Weihnachten sehr stark dauernde Polizeipräsenz, die wirklich dann gegen Jugendliche vorgegangen sind, nur weil sie auf der Straße zusammen gesessen sind oder ein bisschen Sport gemacht haben und die nach Hause treiben wollten, selbst bevor die Sperrzeit angekommen war. Und wir haben halt den Eindruck, dass die Polizei versucht, die Jugendlichen auf die Repression zu konzentrieren und somit zu verhindern, dass die Jugendlichen sich auf besser organisieren und jetzt gerade die politischen Debatten, ideologischen Debatten, die stattfinden, einfach das zu verhindern.
Wie reagieren die Jugendlichen darauf?
Gut, am Anfang gab es ein bisschen so Scharmützel gegen die Polizei, aber sehr schnell haben sich die Jugendlichen hat stadtteilweise organisiert, zusammengetan, aus dem ideologieübergreifend und haben dem sofort eine politische, antikapitalistische Interpretation gegeben. Es gab dann eine Riesendemo kurz darauf in Donosti selbst. Es waren 3000 Teilnehmer, dann nicht nur Jugendliche, aber hauptsächlich. Und eine sehr schöne Kundgebung am Ende. Und dann hat es plötzlich aufgehört. Da hat nämlich dann die Polizei anscheinend gemerkt, dass es jetzt ein bisschen dass es nicht nur die Jugendlichen was anging, sondern dass wirklich die allgemeine Bevölkerung auch die zwar in Töchlin besonders schlimm im Stadtteil, im alten Stadtteil in Donosti. Und die Nachbarinnen haben sich ganz stark engagiert und da hat anscheinend die Polizei gesehen, dass es jetzt, dass der Schuss halt nach hinten gegangen ist und haben da sind ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Und ich denke, das ist die richtige Reaktion, einfach sofort politisch interpretieren und auf die Straße gehen. Mhm.
Du hattest gerade erzählt, dass den Jugendlichen die Schuld dann für die grassierende Pandemie gegeben wird. Wird denn bei euch auch darüber diskutiert, welches die Ursachen der Pandemie ist, wie Zoonosen entstehen, was man in der industriellen Lebensmittelproduktion ändern müsste und Fleischproduktion? Wird sowas öffentlich thematisiert?
Kaum. Das war wirklich dann im März 2020, als das Ganze losging, gab es einige Artikel von ökologisch engagierten Menschen, auch zum Teil Ärzten, die eben darauf hingewiesen haben, wie solche Zoonosen entstehen, wie sie sich verbreiten. Und zurzeit wird ehrlich gesagt gar nicht mehr darüber gesprochen. Mhm. Ab und zu erscheint irgendwo, ja, wird irgendwie ein Hinweis darauf erscheinen, aber wirklich, zurzeit liegt der Schwerpunkt auf den sozialen Folgen der Pandemie. Mhm. Und darüber wird leider überhaupt nicht mehr geredet.
Mhm. Wie sieht denn die Situation in den Krankenhäusern aus im Augenblick?
Im Augenblick wird es schlimmer. Im Baskenland sind wir ja nie an die Grenzen gekommen, aber zurzeit füllen sich wieder die Intensivstationen. Mhm. Sterben wieder mehr Leute jetzt. Wir sind ja hier eigentlich in der vierten Welle, sagt man so. Und sämtliche großen, größeren baskischen Städten sind wieder in der roten Zone. Das heißt, eigentlich darf man auch schon Städten hier raus. Das Problem ist, ich selber wohne in einer kleinen Stadt mit 17.000 Einwohnern. Wir sind jetzt zurzeit auch über die 400 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern. Das heißt, im Prinzip wäre unsere Kleinstadt abgeriegelt. Aber wenn du jetzt am Eingang der Stadt irgendwo hinstellst, siehst du, dass der Autoverkehr genauso wie sonst immer auch weitergeht. Mhm. Das Problem ist, die Leute arbeiten ganz normal weiter, die Leute gehen ganz normal in die Schule. Und gerade die Gewerkschaften im Baskenland haben letzte Woche einen Bericht ausgegeben, wonach 75% der Ansteckungen am Arbeitsplatz stattfinden und natürlich an den Arbeitsplätzen wird nicht kontrolliert, ob die Leute die Schutzmaßnahmen einhalten. Klar, Produktivität, Produktionsdruck und sowas. Und dann geschieht halt das meiste dort und die Schuld wird natürlich den Jugendlichen und allgemein dem Freizeitsektor in die Schule geschoben.
Also in den Betrieben ist gar nichts gelaufen. Die Produktion ist eigentlich die ganze Pandemie weitergelaufen.
Außer eben in den 7 Wochen im März letzten Jahres.
Da waren auch Industriebetriebe stillgelegt.
Da waren sämtliche Industriegebiete still, außer die dann wirklich für
Lebensmittel
und so weiter gearbeitet haben.
Aber jetzt läuft alles weiter.
Seitdem läuft alles ganz normal weiter.
Mhm. Und ich meine, in Deutschland fehlen solche Untersuchungen, also wo die Ansteckungen herkommen. Und Lapp hat die gemacht oder welche Gewerkschaft hat diese Untersuchung gemacht? Oder diesen
Bericht? Das sind die vier großen, die fünf
großen Gewerkschaften. Okay.
Aber es ist keine wissenschaftliche Untersuchung, das muss ich auch sagen, das ist eine Einstellung. Mhm. Denn das Problem ist, von öffentlicher Seite, von der baskischen Regierung, werden nur ca. 5% der Ansteckungen werden überprüft auf nach Entstehungsort. Mhm. Das heißt, die Aussagekraft ist gleich null. Dann vor circa einem halben Jahr haben ein paar linke Ärzte eine ungefähre Schätzung gemacht und da kam schon damals raus, dass ca. 50% der Ansteckungen am Arbeitsplatz geschehen und jetzt die neue Untersuchung der Gewerkschaft kommt eben auf die 75%. Mhm. Und das ist natürlich tabu. Darüber redet niemand. Der Kultursektor steht still. Der Gastronomiesektor steht halb still. Sie sind zwar offen, aber mit riesigen Auflagen, mit Problemen. Und was sind die produktiven Industriesektoren angehen, Arbeitssektoren, da wird überhaupt nichts gemacht.
Mhm. Im Baskenland ist es ja so, dass das soziale Leben in der Öffentlichkeit eine große Rolle immer gespielt hat.
Ja.
Und das auch wichtig war für die Politisierung der Leute.
Ja.
Was hat denn in dieser Hinsicht die Pandemie für Folgen?
Ich sehe es an mir selbst. Ich gehe kaum noch aus. Jetzt samstags vielleicht gehe ich einen Aperitif mit den Freunden trinken. Es macht einfach keinen Spaß. Die Kneipen sind zwar offen, mit völlig irrationalen Maßnahmen. Es dürfen halt maximal 4 Personen an einem Tisch. Aber dann am Tisch selber kannst du gar nicht die 1,5 Meter einhalten. Zwar muss man die Maske tragen, aber also wenn du was einen Schluck trinkst, musst du die Maske runterziehen. Und natürlich gibt es Regeln, wie das zwischen 13 Uhr und 16 Uhr darf man nicht in die Kneipen rein, nur draußen. Also viele Kneipen haben gar keinen Platz draußen, das heißt, die können gar nicht aufmachen. Und die Frage ist dann zum Beispiel, darf man nicht mehr im Stehen trinken? Und das war natürlich etwas sehr Typisches, dass man hier vor der Kneipe einfach ein Glas im Stehen getrunken hat. Und dann heißt es nicht, gut, ihr dürft im Stehen trinken, wenn ihr die Maßnahmen einhält. Nee, es wird einfach verboten. Das sind einfach Sachen, die nicht logisch sind. Und die einfach die Leute dazu treiben, dass sie einfach nicht mehr ausgehen. Und das ist ein Problem, ganz besonders für Jugendlichen. Jugendlichen haben keine Möglichkeit, sich irgendwo mehr zu treffen. Weder auf der Straße, zu Hause auch nicht. Und entsprechend gibt es auch besorgniserregende psychologische Warnstudien, dass das natürlich nicht gut ist. Und soziologisch habe ich persönlich Angst, dass natürlich auch dann, dass man sich irgendwann daran gewöhnt und dann das Leben wirklich dann weg von der Straße zurück in die Wohnungen verlagert wird.
Das hätte dann ja auch Auswirkungen vermutlich auf die politischen Aktivitäten.
Ja, total. Das ist eines der Gründe. Natürlich gibt es hier soziale Bewegungen und Aktivität, aber ich bin selbst in der lokalen Gruppe oder in der regionalen Gruppe von der baskischen sozialen Charta aktiv in Irun, Hondarribia. Und wir organisieren dauernd laufend Sachen, gerade jetzt zur Pflege, zum Kampf in den Gesundheitssektor. Und es kommen Leute, aber nicht die zu erwarten wären. Einfach weil die Leute nicht mehr so oft auf die Straße gehen. Die gehen wirklich von der Arbeit in die Tür nach Hause. Und wenn man einmal zu Hause ist, dann geht man nicht mehr raus. Mhm. Weil alles im Prinzip nur noch Hindernisse sind und man kann gar nicht alle Freunde treffen. Man muss sich vorher verabreden. Und das sind dann die Folgen, dass die Leute einfach nicht mehr so viel auf die Straße gehen und dann auch soziale Kämpfe darunter leiden werden.
Mhm. Ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Wie sieht denn die Politik bezüglich Corona seitens der spanischen Zentralregierung aus?
Gut, die spanische Zentralregierung hat erstmal einen Notzustand ausgerufen, das Parlament. Der soll jetzt, glaube ich, am 9. Mai auslaufen. Und im Prinzip werden einmal im Monat trifft sich die spanische Zentralregierung mit den Regierungen der verschiedenen Regionen und dann werden einige Richtlinien beschlossen, wie eben die Ausgangssperre von bis und was für Maßnahmen zum Beispiel bei Großveranstaltungen getroffen werden, welche zugelassen sind, ab wie vielen Personen und so weiter und dann die konkrete Umsetzung liegt dann in den Händen der verschiedenen Regionen.
Also für euch dann in den Händen der baskischen Regierung?
Der beiden Regierungen, der Regierung in Navarra und der Regierung in Vitoria.
Okay, dann würde ich es jetzt erstmal dabei belassen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du für das Interview zur Verfügung gestanden hast und einfach einen Situationsbericht aus dem Baskenland gegeben hast und ich wünsche dir noch einen schönen und kämpferischen 1. Mai trotz alledem.
Vielen Dank. Dir auch und euch allen auch.
Ja, tschüss.
Gut, tschüss sogar.